So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich vielleicht während der letzten Sitzung gefragt haben, wie nun jetzt eigentlich der Zusammenhang zwischen Eucharistielehre und Universalienlehre sei, und wenn Sie eigentlich auch beim Nachdenken zum Schluss gekommen sind, dass Sie das nicht ganz verstanden haben, da kann ich nur sagen, das war intendiert. Ich wollte damit eigentlich deutlich machen, ich meine, es ist nicht etwas, das erfunden wurde, sondern was historische Tatsache ist. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass philosophische Positionen oft unvorhergesehene Konsequenzen haben, dass diese unvorhergesehene Konsequenzen direkt auch auf die Philosophie wieder einwirken. Das werde ich in der heutigen Vorlesung zeigen. Jetzt können Sie sich fragen, was hat das mit philosophischen Kontroversen zu tun? Nun, in philosophischen Kontroversen spielen diese Sachen eine kruziale Rolle. Und die sind oft schwer zu sehen, weil diese Konsequenzen ja nicht philosophisch sind, aber sie steuern die philosophische Diskussion. Also sie sind für die Philosophie ganz wichtig, da sie mehr oder weniger das Faktenmaterial darstellen. Weil das mit der Universalienlehre, also diese Transsubstantiation, galt ja als eine Tatsache. Und jede Philosophie, die nicht imstande war, diese Tatsache zu erklären, hatte ein Problem. Und dafür müssen Sie ein Gespür kriegen. Weil philosophische Theorien versuchen ja, das Sprechen über die Wirklichkeit adäquat zu begründen. Und da gibt die Wirklichkeit natürlich das Modell vor. Und im Falle von Huss galt die folgende Konstellation, dass wenn man also eine realistische Universalienlehre hat, man nie die Transsubstantiation erklären kann, also sinnvoll begründen, weil das Brot als Brot dann bestehen bleibt. Wir müssen Sie aufpassen, weil die historische Wirklichkeit ist oft komplexer, als Sie denken, weil Sie können jetzt nicht den Schluss ziehen, aha, also für die Theologie braucht man immer eine realistische Lehre, weil braucht man immer eine nominalistische, also keine realistische Lehre. Weil Sie brauchen den Realismus wieder, um diese Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenzien denken zu können. Ja, und so sehen Sie, dass letztendlich diese Entscheidung auch innerhalb der Philosophie gar nicht gefällt werden kann, weil das eine Mal wäre es besser, Realist zu sein, und das andere Mal wäre es besser, Nominalist zu sein. Ne? Okay, das ist also ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit. Ja? Nun, damit Sie nicht verzweifeln und also nicht nur aus dieser Vorlesung dann wieder eine Stütze holen müssen, am Samstag, ich habe es ja an der Wand geworfen, am Samstag findet im Rahmen des Forschungskolloquiums ein Vortrag statt über Wissenschaft, Sprache und Metaphysik im 12. Jahrhundert. Und wir haben ja gesehen aus diesem Text von Hegel, dass die Debatte über die Universalien eigentlich zwei Hauptpunkte hatte. Das war das 12. Jahrhundert und das 14. und 15. Jahrhundert. Und jetzt am Samstag, also sind wir dann im 12. Jahrhundert, ein Vortrag von, über Gilbertus Poretanus, Gilbert of Poitiers. Das war übrigens ein Nominalist, einer, der auch davon ausging, dass es in der Wirklichkeit keine Allgemeinheiten geben kann. Und der Vortrag, zu dem ich Sie ganz herzlich einlade, also Raum 1224, wird von Professor Valente aus Rom gehalten, also von einige unter euch kennen Sie schon, die mehrfach publiziert hat über den Einfluss der Logik auf die Theologie. Es zeigt sich dann, dass vor allem so im 12. Jahrhundert die Theologie sehr stark bei der Logik ihre Methode geholt hat. Natürlich, weil die Logik hilft ja, die Sache, das Sprechen über die Wirklichkeit, auch das Theologische zu begründen. Aber gleichzeitig dann ab und zu natürlich auf Grenzen stoßte. Also wenn Sie dabei sein wollen, sind Sie herzlich eingeladen. So. Wir sind jetzt bei Punkt 3, also wie reagieren jetzt die Philosophen? Wir waren ja ganz kurz auf diesem Konstanter Konzil Und da haben wir gesehen, dass der Pierre Dailly übrigens ein berühmter Mann, ein berühmter Professor der Pariser Universität, damals auch Bischof, der also aufgedeckt hatte, dass diese Universallehre schwere Folgen für die Theologie hat. Nun, jetzt können wir fragen, was hat das jetzt mit Philosophie zu tun? Aber Sie sehen, dass dieses Urteil eine gigantische Auswirkung auf die Philosophie hatte. Denn die Magister, die da auf dem Konzil von Konstanz waren, als Berater der Universitäten, ja, weil das war ein ganz großes Ereignis und viele Universitäten hatten da ihre Abgesandten, die dann natürlich berichteten, was da geschah, die flogen natürlich nach Hause, ich habe das in der letzten Sitzung auch schon gesagt, und machten da kund, bitte, wir wollen nichts mehr mit dem Realismus zu tun haben, weil dann kriegen wir direkt Probleme. Und so sieht man, wie die Universitäten langsam versuchen, gewisse Lehre, die mit dem Realismus verbunden wurde, vom Lehrplan wegzudrücken. Und da müssen Sie bedenken, dass die Sache ein bisschen kompliziert wird, weil zu diesen Realisten auch die Lehre des Thomas von Aquin gerechnet wurde. Und damit wird die Sache höchst interessant, weil der Thomas von Aquin ja heilig gesprochen war. Und man jetzt natürlich die Frage hat, was machen wir damit? Aber so sieht man, dass an den Universitäten, vor allem in Deutschland, man also versucht, die Lehrpläne neu zu gestalten. Also Sie müssen sich das vorstellen, wie wird jetzt hier an der Universität von Freiburg auf einmal der Master neu gestaltet wird, weil man befürchtet, dass wenn man diesen Studiengang folgt, wie der bis jetzt ausgeschrieben ist, die Studenten also auf Irrwegen kommen. Ne? Vielleicht gilt das auch jetzt, ich weiß es nicht, aber... Und ich schreibe mal einige Namen auf. Weil ich will Sie jetzt mal zeigen, wie diese Debatte also einen Einfluss hatte auf die Universitäten des 15. Jahrhunderts und wie diese Debatte eigentlich bis zu unserem Tage, zwar in etwas anderer Form, weitergeht. Aber erst mal einige Namen, die wir brauchen. Also, warte, Realisten. Thomas von Aquin, Albertus Magnus. Das sind zwei Autoren des 13. Jahrhunderts. Und dann haben wir Nominalisten. Ich schreibe mal auf Wilhelm von Ockham. Johannes Buridan und Marsilius von Ingen. Das sind Autoren des 14. Jahrhunderts und wir befinden uns jetzt im 15. Jahrhundert. Also das etwas Komplizierte von der Situation im 15. Jahrhundert ist, dass diese ganze Debatte festgemacht wird an, sagen wir mal, philosophische Projekte aus der Vergangenheit. Ob man jetzt also der Unterricht nach den Vorgaben des Thomas von Aquin und Albertus Magnus aus dem 13. Jahrhundert aufbauen muss oder nach den Vorgaben der moderneren Autoren, Wilhelm von Ockham, Johannes Buridan, Marsilius von Ingen, das waren große Professoren, die beide letzte an der Universität von Paris, ob man es so tun muss. Und deshalb sehen Sie, dass die Realisten auch oft die Alten genannt wurden, also die Antiqui. Also Antiqui. Also die Alten. Oder der alte Weg hieß das dann, oder Via für Weg, Antiqua. Und die Autoren, die sich auf diese stützten, das waren die Moderni, Via Moderna, die Neue. Und ich werde das jetzt, Sie müssen noch mal ganz kurz zurück. Konstanz war 1415. Und ich zeige jetzt an einem Beispiel, es ist natürlich schwierig, jetzt Ihnen die Beispiele zu zeigen, weil vieles natürlich ja noch in den Quellen verborgen liegt und auch handschriftlich und Latein, das macht die Sachen ein bisschen schwierig. Aber ich glaube doch, ich habe gesucht, ich glaube doch, dass ich Ihnen das an einige Beispiele gut deutlich machen kann. Und Sie müssen jetzt sich kurz im 15. Jahrhundert versetzen und wir sind jetzt im Jahre 1425 an der Universität von Köln. Sie wissen, die Universität von Köln, also im Spätmittelalter eine der größten Universitäten im Deutschen Reich, war gestiftet 1388. Und in dieser Zeit, also ganz am Anfang, war die Universität noch nach dem neuen Weg. Weil dieser neue Weg war eigentlich der Weg, wie er an der Pariser Universität sich gestaltet hatte. Und viele neue deutsche Universitäten nahmen diesen Weg über. Ja? Nun ist die Sache von Köln insofern interessant, als Köln ja die Stadt war von, wissen Sie von wem? Köln gilt ja als die heilige Stadt, aber das wird immer noch, dann hat man eine ganze Menge Gründe, weshalb Köln die heilige Stadt war, aber ja, Albertus Magnus und Thomas von Aquin, ja. Also die Universität von Köln und auch die Stadt hatte natürlich ein Interesse darin, dieses Pfund einzusetzen. Und deshalb sieht man das schon ziemlich schnell, als die Alten aus Paris vertrieben war, die also in Köln mit offenen Armen aufgenommen wurde. Und dann sieht man, dass in Köln in der Zeit von 1388, eigentlich ist es so, nee, muss man sagen, ab, also sagen wir mal 1415 bis 1425, man eigentlich versucht hat, den realistischen Weg einzuführen. Und nachdem Sie dann in der letzten Sitzung gesehen haben, wie gefährlich das war, konnte natürlich eine Reaktion nicht ausbleiben. Und wer reagiert? Die Kurfürsten. Die reagieren dann, die schreiben einen Brief an der Stadt, an die Stadt und sagen, bitte, wir wollen, dass Sie in Ihrem Unterricht nicht länger Thomas von Aquin und Albertus Magnus lesen, sondern dass Sie zurückgeht zu dem Weg, der am Anfang gefolgt wurde, nämlich diesen von den Nominalisten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal das Dokument. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde es für Sie übersetzen, damit Sie sehen, also wir können zwar über mittelalterliche Philosophie oder frühmoderne Philosophie sprechen, aber wenn Sie nicht wissen, was eigentlich bestimmend ist für die Lehrpläne, was bestimmend ist für das, was an den Unis gelernt wird und gelehrt wird, dann macht das natürlich keinen Sinn. Und ich will Sie das jetzt mal zeigen, ohne da allzu tief reinzugehen. Und wenn Sie sich für diesen Kult von Thomas und Albertus interessieren, wie der in Köln gehalten war, dann müssen Sie sich zum Beispiel die Stadtchroniken anschauen. Die Stadtchroniken ja viel Informationen über die Städte geben. Und wenn Sie so zum Beispiel die Köln-Hoffsche Chronik haben, eine ganz berühmte Chronik über die Stadt Köln, dann sehen Sie, dass der Albertus Magnus und Thomas oft genannt werden als die wichtigsten Vertreter der Theologie, wo Köln dann also die Wiege war. Nun, diese Kurfürsten schreiben einen Brief an die Stadt 1425 mit folgendem Inhalt. Ich stelle diesen Inhalt mal vor und der Inhalt habe ich aus diesem Buch genommen und jetzt fragen Sie sich natürlich, Was ist das? Der Buchtitel lautet Der Sentenzekommentar Peters von Candia. Was hat das jetzt mit Universalienstreit zu tun? Aber ich habe da gerade das Wort Geschichte des Wegestreites also kadriert. Das Buch gibt nämlich am Ende eine Reihe von Dokumenten, die sich beziehen genau auf diese Debatte. Und deshalb habe ich das ausgewählt. Und dort finden Sie auch diesen Brief an den Kurfürsten, von den Kurfürsten an den Staat. Und welchen Inhalt hat dieser Brief? Die heben zuerst hervor, und das ist schon ganz signifikant, Es geht denen darum, dass der Glaube bewahrt wird. Und dass alles, was eigentlich verunsichert, ausgerottet werden muss. Also ein ganz edles Streben, könnte man sagen. Und dann zweitens stellen sie fest, dass in Köln nicht länger das gemacht wird, was am Anfang gemacht wurde, nämlich der neue Weg gefolgt. Und dann stellt man fest, dass man jetzt eigentlich der Weg von Thomas von Aquin und Albertus Magnus folgt. Und dann stellt man fest, dass dieses natürlich nicht schlecht wäre, weil ja, es ist dann schließlich ein Heiliger dabei, aber zu schwierig. Und dann kommt ein Kernsatz für uns: Wenn die Studenten also nach diesen Philosophien ausgebildet werden, Philosophien, die so schwierig seien, dann verstehen sie das nicht immer und kommen dann leicht zu Irrlehren. Und dann kommt das Beispiel, sagt man, das war genau auch mit Hus passiert. Also der hatte eine Philosophie gegessen und die nicht ganz verdauen können. Und was dann rauskam, das war ziemlich übel. Und deshalb fragen die Kurfürsten, also die Stadt, das Lehrprogramm neu zu gestalten. Also nicht länger den Weg von Thomas und Albertus, sondern von Marsilius von Ingen und Johannes Buridan zu folgen. Das war letztendlich nicht erfolgreich. Köln wurde immer stärker eine Hochburg vom alten Weg eigentlich, aber an anderen Universitäten geschah das. Das werde ich später noch erläutern. Aber schauen wir uns erstmal diesen Text an. Ich übersetze das, aber ich finde das so schlagend, dass ich Sie das nicht vorenthalten möchte. Also ich habe jetzt nicht den Brief von den Kurfürsten selbst, das ist nicht überliefert, aber die Universität antwortet für die Stadt und greift da kurz die Punkte auf, die in diesem Brief von den Kurfürsten standen. Und aus dieses Resümee zitiere ich jetzt. Also der dritte Punkt, Tertius est, der dritte Punkt ist, quod juvenes, dass also die jungen Leute, ibidem, also in Köln, introducuntur, also ausgebildet werden, in via alterius doctrinae, also in der Weg einer anderen Lehre, puta sancti Thome et Alberti Magni, nämlich dieser von Thomas und Albertus Magnus, aut talium antiquorum, hier sehen Sie das, antiqui, also von früher, aut talium antiquorum alti sermonis doctorum. Das alti sermonis ist ein Hinweis darauf, dass es die Theologie ist. Also die Kurfürsten sagen also, ihr bildet die Schüler aus in einem anderen Weg, als früher der Fall war. Ihr folgt nämlich der Weg von Thomas von Aquin. Das ist eigentlich Theologie. Da kommt der vierte Punkt. Quartus est, quod et si doctrina talium doctorum, dass obwohl die Lehre von diesen Doctores non sit in se mala, also an und für sich nicht schlecht sei, ja, das sagt man nicht, transcendit tamen juvenum capacitatem. Ist es aber, geht es also die Auffassungsvermögen der Studenten, über den Auffassungsvermögen der Studenten hinaus. Und evenit, und deshalb passiert es, quod juvenes, dass also die jungen Leute huius doctrine subtilia dicta et alta principia non intelligentes, dass also die jungen Leute, die diese Lehre und den Sätzen dieser Lehre und die Ausgangspunkte dieser Lehre nicht verstehen, et nihilo minus, und dennoch, secundum talem instructionem, und dennoch nach dieser Lehre loqui presumentes und dennoch nach dieser Lehre gerne philosophieren wollen, incidunt in errores perniciosos, dann fallen die dann in die schrecklichste Irrlehren. Aut hereses, anderes Wort für Irrlehren, seu varias controversias, dann fangen die also an zu debattieren, zu streiten. Exemplum ad est, das Beispiel ist De Pragensibus von den Doctores in Prag, damit wird der Johannes Hus gemeint. quorum error, deren Irrlehre, nämlich ex tali doctrina immanavit, deren Irrlehre kam nämlich genau aus der Lehre von Thomas von Aquin und Albertus Magnus. Und was schlagen die dann vor? Quintus est, also der fünfte Punkt, quod magistri modernioris, dass wir also nicht dass dagegen die moderneren, also aus dem 14. Jahrhundert, nämlich Buridanus et Marsilius, das sind die beiden Namen, die ich da an der Wand geschrieben hatte, et eorum collegae sive sequaces und deren Nachfolger, huius modi periculum, diese Gefahr pro vide, also mit Vorausblick, precaventes, zuvorkommend, doctrinam actium reduxerunt, haben wir die deshalb die Lehre in der Philosophie zurückgeführt ad alium stilum humiliorem, haben die also einen anderen Stil des Philosophierens entwickelt, der weniger hochgestochen war, et ad alios terminos et modus loquendi, und mit anderen Begriffen und anderer Vorgehensweise, jetzt kommt ex quibus nullum derivari possit, woraus nicht hervorgehen kann erroris contagium, also eine Ansteckung durch Häresien. Also was Sie hier sehen, ist, dass ganz pauschal über Philosophien geurteilt wird, ob die jetzt für oder wider ihre Lehren sind. Es wird hier übrigens auch nicht gesagt, genau welche ihre Lehren. Das macht die Rekonstruktion von diesen Zusammenhängen ein bisschen schwierig. Aber die nackte Tatsache schon, dass die Kurfürsten eingreifen und der Stadt einen Brief schreiben, bitte ändern Sie das Programm, das wäre, wie wenn heute, wie gesagt, ein Minister also an den Universitäten schreiben würde. Das besagt natürlich schon was. Und hier sind wir also am Anfang der berühmte Wegestreit zwischen Nominalisten und Realisten. Ein Streit, der also bis am Anfang des 16. Jahrhunderts die Universitätslandschaft bestimmt hat. Weil es gab Universitäten, die also nur den einen Weg folgten, weil die wollten nichts mit diese möglichen Ketzereien zu tun haben. Das ist zum Beispiel bei Heidelberg der Fall, übrigens auch am Anfang bei Freiburg. Anderen, die würde sagen, nein, nein, es ist viel wichtiger, dass wir uns an den heiligen Thomas halten, das war Köln, die hatten dann auch einen Weg, aber dann die anderen. Oder man sieht Universitäten, wo beide Wege gefolgt wurden. Und das war nach 1486 hier in Freiburg der Fall und in Tübingen 1477 schon vom Anfang an. Und wenn Sie jetzt mal in Tübingen kommen, vielleicht kennen Sie das, die Tübinger Bursa, also die philosophische Fakultät jetzt noch, aber auch früher im 15. Jahrhundert. Und die ist ja so aufgebaut, dass jeder der beiden Wege eine eigene Treppe hat. Weil es ist nicht so mal eine andere Methode, aber es gab natürlich auch andere Magister. Die Texte wurden, also die Grundtexte wurden von anderen Magister in andere Vorlesungen gelesen und auch die Examina waren getrennt. Weil wenn jetzt natürlich der Realist an einen Student fragen würde, gibt es reale Universalien, dann muss der natürlich ja antworten. Wenn der Magister jetzt ein Nominalist war, dann würde er sagen, okay, wenn Sie ja sagen, haben Sie die Frage falsch beantwortet. Und insofern, das können Sie auch aus den Dokumenten ableiten, waren das zwei total getrennte Wege. Das hat also lange Zeit Philosophieunterricht bestimmt. Und instruktiv, ich habe ja gesagt, das sind zwei getrennte Unterrichtsprogramme, wo jeder dachte, dass sie also das Beste für die Ausbildung leisten würde, ohne die Gefahr zu laufen, Studenten also in die Irrlehre zu führen. Instruktiv sind jetzt, werde ich zeigen, zwei Vorträge gehalten an der Universität Heidelberg im Jahre 1468 und 1469. Da können Sie gut sehen, das sind zwei Vorträge, die gehalten wurden, nachdem die Studenten ihr Grad, Lizenziatsgrad erworben hatten und der Vertreter des Kanzlers dann eine Festrede hielt. Und hier kriegen Sie ein bisschen einen Einblick, was eigentlich hinter diesen verschiedenen Wegen stand. Und Sie sehen dann, da wird ganz deutlich gesagt, der neue Weg geht von folgenden Punkten aus. Es gibt nur Singularia, keine Universalien. Und die Frage der Universalien steht an der Quelle von allen anderen Debatten, die wir heute führen. Und derjenige, der diese Rede gehalten hat, war Stefan Höst, wie gesagt, Vertreter des Kanzlers an der Universität von Heidelberg. Und wir schauen uns jetzt diese Texte mal an. Also Sie müssen sich vorstellen, da gibt es so, sagen wir mal, 8 oder 9 Studenten, die das Studium abgeschlossen haben. Und da kommt so der Vertreter des Kanzlers und erhält dann eine schöne Rede. Die fand dann statt am 18. Oktober 1468 zur Verleihung der Lizenz an die Kandidaten der Via Antiqua. Und da sehen Sie direkt schon, wir hatten das in Köln gesehen mit dieser Theologie, diese hohe Lehre, das wird hier auch direkt deutlich. Wir sind an einer philosophischen Fakultät, gut bedenken, das fängt dann wie folgt an. Die Schrift offenbart uns die Ohnmacht der menschlichen Kräfte an vielen Stellen und bezeugt, dass wir nicht einmal die kleinste Aufgabe ausführen könnten ohne den himmlischen Schutz. Sie sehen, da wird der Thomas schon langsam aufgefahren, der Heilige. Durch dessen Gnade und Güte es gefügt wurde, dass wir sind. Ja? Hier wird also auf eine ganz bestimmte Weise über Philosophie gesprochen. Hier wird gesagt, Philosophie schön und gut, aber du brauchst die göttliche Lenkung. Ja? Das ist ein bestimmtes Konzept von Philosophie. Das ganz andere finden Sie jetzt bei der modernen Weg. Ich habe gesagt, Kontroverse in der Philosophie. Jetzt Verteidigung der Via Moderna. Wir sind etwas später, den 12. März 1469, bei der Lizenz an den Kandidaten der Via Moderna. Dieselbe Person fängt jetzt an. Als eben die Winterzeit nahe bevorstand, wurde einige Zöglichen des alten, wie man zu sagen pflegt, Weges mit den Blumengewinde der Lizenz gekrönt. Winterzeit. Und so steht jetzt in der warmen Zeit die andere Via, die ihren Namen von ihrer Neuheit erhielt, auch für ihre Rekrute bereit. Und dann wird in schön rhetorischer Form immer gespielt mit dieser Neuheit, Frühling, neuer Anfang und so weiter. Das ist für uns jetzt nicht direkt so wichtig, aber eine andere Stelle will ich vorstellen, wo es nämlich genau über die Universalien geht. Da wird kurz gesagt, worin dieser neue Weg eigentlich besteht. Diese Via, also nicht die von Thomas und Albertus, sondern die von Marsilius und Johannes Buridan, diese Via begnügt sich nicht mit einer verworrenen und unterschiedslosen Erkenntnis der Dinge, sondern durchforscht und untersucht auf das Exakteste das Wesen der Einzeldinge. Sie leugnet die Universalität der Dinge. Sie lässt diese nur in der Seele gelten als einen gewissen Begriff aus der feinen Ähnlichkeit mit den sinnlichen Dingen. Hier wird gesagt, also Allgemeinheiten sind nur Begriffe, die bestehen nicht in den Dingen. In dieser Sache hat die Via Moderna mehrere Vorgänger. Also natürlich, in dieser Zeit war es ein bisschen schwierig zu sagen, neue Lehre, neue Lehre. Ja, und deshalb würden die sagen, ja, aber auch diese neue Lehre hatte Vorgänger unter den früheren Schriftstellern. Diese einzige Ansicht in Bezug auf die Universalien unterscheidet diese Via von der anderen. Hier sehen Sie, dass genau die Universalienfrage als das Unterscheidungsmerkmal aufgeführt wird. Und daraus stammen alle anderen Meinungen, worin die Parteien nicht übereinstimmen. Hier sehen Sie die Universalienfrage als Kern. Sehr viele vornehme Männer wurden durch diese Via unterrichtet, belehrt und auf den erhabenen Gipfel der Bildung geführt, um zu sagen, ja, wir haben auch unsere Tradition, wie die anderen mit Thomas von Aquin. Ähm. damit sie den Faden nicht verlieren. Ich wollte ja zeigen, wie diese Debatte, die eigentlich da in Konstanz ausgelöst wurde, einen direkten Einfluss hatte auf Philosophieunterricht. Und dass die Universalienfrage direkt ins Mittelpunkt gestellt wurde, das konnten Sie an dieses letzte Zitat gut sehen. Wenn jetzt in dem letzten Zitat gesagt wurde, dass die Universalienfrage quasi am Anfang von allen anderen Problemen und Auseinandersetzungen steht, will ich noch ein kleines Beispiel geben. Und dann gehen wir von Heidelberg nach Paris. Und wir sind dann in 1474 oder nach der alten Jahreszählung in 1473. Weil in dieser Zeit wurde noch in Paris das Jahr erst im März angefangen. Also das war gerade vor März, also eigentlich nach Pariser Zeitrechnung 1473, aber nach unserer Zeitrechnung 1474. Und wie das so ging, der französische König Ludwig XI. Hatte sich von einigen Thomisten überreden lassen, die Nominalisten aus Paris rauszuschmeißen. Und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie es genau dasselbe, aber dann umgekehrt. Die Nominalisten gelten als eine große Gefahr für den Glauben. Ne? Aber ob das jetzt stimmt oder nicht, Tatsache ist, dass der König also drohte, die Nominalisten rauszuschmeißen. Nun, die verteidigen sich dann und wir nehmen jetzt mal das allererste Stück aus der Verteidigungsrede. Weil das finde ich eine ganz schöne Definition, wie jetzt Nominalisten sich selbst verstehen und wie sie sich eigentlich abgrenzen von den Realisten. Und was sie da feststellen können ist, die Nominalisten gehen davon aus, es gibt keine Isomorphie, keine Gleichförmigkeit zwischen Begriff und Wirklichkeit. Und gegen die Realisten, sagen die Nominalisten, davon ausgehen, dass jede Begriffsunterscheidung ein Pendant in der Wirklichkeit hat. Ja? Das ist eigentlich, woran die Diskussion festgemacht wird. Und weshalb ist das eine, wenn die Nominalisten das jetzt so formulieren, können die mit einem Schlag deutlich machen, weshalb der Realismus eigentlich die gefährliche Lehre ist, weil jeder Theologe wusste ja, dass von der eine ungeteilte Gott mehrere Wörter, mehrere Begriffe ausgesagt werden. Er ist Gott, gut, vollkommen, perfekt. Oh, das sind mehrere Begriffe. Wenn du jetzt Realist bist, musst du annehmen, dass es in Gott also mehrere reelle Entsprechungen gibt, die diese Begriffe sich sinnvoll anwenden lassen. Insofern wäre die realistische Position eine Gefahr für die Theologie. Ich lese mal diese Passage vor. Ich muss es wieder übersetzen, leider. Sie sehen, was da groß gedruckt ist. Sequentes articulos miserunt nominales. Also die folgenden Artikel, die haben die Nominales von der Universität von Paris zu den französischen König Ludwig XI., bla bla bla, nachdem der von Johannes Bucard und den Thomisten dazu angesetzt war, den Nominalisten rauszuschmeißen. Okay, jetzt lesen wir an, das ist Anno 1473 nach der alten Zählung. Illi doctores nominales dicti sunt, die doctores heißen nominales, qui non multiplicant res, die nicht die Dinge also vervielfältigen, die Dinge principaliter significatas per terminos. Wenn du jetzt einen Begriff hast und ein Begriff verweist auf Dinge, was ist jetzt der Bezug zwischen Begriff und Ding? Nun, die vermehren die Dinge nicht, die durch mehrere Begriffe bezeichnet werden. Also non multiplicant res secundum multiplicationem terminorum. Also eine Vielheit von Begriffen schließt nicht direkt auch eine Vielheit von Dingen ein. Reales autem, die Realisten jedoch, qui e contra, die umgekehrt res multiplicatas esse contendunt, die also davon ausgehen, dass die Dinge vermehrt werden, secundum multiplicationem terminorum, wenn du auch mehrere Wörter hast. Und das ist eine Debatte, die heute natürlich auch noch immer gilt, wenn es um das Nichts geht, ein kleines Beispiel zu nennen. Einige würden sagen, nein, das ist nur sprachlich. Und andere würden sagen, ja, aber wenn wir das in der Sprache verwenden, muss es doch sinnvoll sein, muss es also eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben. Okay. Verbi gratia zum Beispiel, nominales dicunt, die Nominalisten sagen, quod deitas et sapientia, dass die Gottheit und die Weisheit sind una res, dass das ein Ding ist, una res et eadem omnino, ein und genau denselben Ding. Weil alles, quia omne quod es in Deo, weil alles, das in Gott ist, auch Gott ist, Gott ist ja ungeteilt. Reales autem dicunt, die Realisten jedoch sagen, quod divina sapientia dividitur a deitate. Die sagen, dass diese deitas von der sapientia unterschieden werden muss, weil du ja verschiedene Wörter hast. Ja? Hier haben sie also ganz kurz zusammengefasst, wo eigentlich der Streit drüber ging. Sie verstehen natürlich, dass das eine ganz fundamentale Frage ist, wie jetzt der Bezug zwischen Begriff und Wirklichkeit ist und dass man da letztendlich natürlich auch keine Lösung finden kann. Dass man natürlich nur immer schauen kann, welche Folgen hat das und dass man an den Folgen jetzt die Sinnvollheit der realistischen oder nominalistischen Position ablesen kann. Aber ich gebe Ihnen mal einige Beispiele von diesen Debatten. Einfach damit Sie wissen, wenn ich diese Debatte jetzt im Mittelpunkt stelle, dass das nicht so von ungefähr gemacht wird. Ich nehme mal einen Text aus dem 15. Jahrhundert, Titelblatt eines Werkes, und da steht, übersetze, Vernichtung der wahnwitzigen Ideen gegen die wahnwitzigen, gegen die Realisten. Sie sehen wir hier also diese Debatte auf eine Titelseite eines Werkes, das diese Frage gewidmet ist, voll ausgetragen wird. Destructio idearum imaginarium, also die Verwerfung von geträumten Ideen contra imaginatores, gegen die Träumer, denken Sie an Descartes, alias vulgo, also direkter gesagt, bitte? Ja, mit anderen Worten. Destructio universalium realium, die Widerlegung der reellen Universalen gegen die Realisten. Oder hier habe ich noch ein zweites Beispiel. Ich hatte ja meine Vorlesung damals angefangen mit der Disputation. Und hier haben Sie so ein Beispiel. Questio de universalium materia. Also eine Frage über den Gegenstand der Universalien. Zweite Zeile. Questio adita de universalium materia. Okay, das ist eine hinzugefügte, weil die am Ende eines Werkes steht. Und dann kommt für uns wichtig. Circa quam diversorum doctorum diverse sunt opiniones. Nämlich über diesen Gegenstand der Universalien gibt es zwischen den Doktores verschiedene Auffassungen. Und jetzt kriegen Sie bei dieses große U, wo ich diesen Pfeil auch hingeschrieben habe, sehen Sie, wie die Debatte ganz kurz wieder zusammengefasst wird. Utrum ob, praeter signum, neben das Zeichen, also neben dem Wort, sit ponenda, ob man noch annehmen müsse, eine res aliqua universalis. Ein res aliqua universalis, also ein allgemeines Ding, habens esse, das besteht aliquo modo, auf der irgendeiner Weise, in rerum natura, in der Natur der Dinge. Also hier wird gefragt, ob es neben dem allgemeinen Wort, das Zeichen, das für die Dinge steht, ob man dann auch noch eine Entsprechung in den Dingen annehmen müsse, die allgemein sei. Das ist die klassische Debatte. Und hier haben Sie eine Titelseite. Wir haben ja gesehen, dass diese Wegen, also von denjenigen, die sagten, nein, es gibt eine solche Entsprechung, das waren die Realisten, die hatten ihren eigenen Unterricht. Und dann hatte man diejenigen, die sagten, nein, das gibt es nicht, die hatten ihren eigenen Unterricht. Und hier haben Sie mal ein Schulbuch. Ich muss mich entschuldigen, das Latein wurde im Mittelalter immer abgekürzt. Deshalb ist das manchmal für Sie ein bisschen schwierig zu lesen. Ne? Aber Sie sehen hier, das ist ein Handbuch, das an der Schule gelesen wurde. Kommentarium, also ein Kommentar. Secundum, das SC und dann dieses merkwürdige Ding mit M, das ist die Abkürzung für Secundum. Moderno rum doctrinam, also ein Kommentar nach der Lehre der Moderni. Und dann sehen Sie bei dem zweiten Pfeil, da sehen Sie den Namen von Marsilius von Ingen. Also hier haben Sie ein Logikhandbuch, das gemacht wurde für den Unterricht der Via Moderna, auf der Grundlage der Marsilius von Ingen. Das war Mittelalter. Jetzt bewegen wir uns ein bisschen in der Neuzeit. 1609. Ein sehr interessantes Werk für Kontroversen in der Philosophie von Rodulfus Glockenius, oder wenn Sie es vulgo haben wollen, Rudolf Gockel. Das hört sich nicht so toll an. Ne? Der Professor in Marburg war um 1600, der ja mehrere Werke geschrieben hat, aber eins ist für uns unheimlich interessant, das ist dieser Conciliator Philosophicus. Und da hat er, ja, es sind vielleicht, sagen wir mal, 500 Streitpunkte in der Philosophie aufgelistet. Und wofür waren die Streitpunkte? Sie sehen es an diesem Rechteck. Der hat das Buch gemacht, Scriptus in Usum Disputantium, Opponentium et Respondentium, damit die Studenten also sich in der Debatte üben können. Und wenn Sie jetzt verstehen wollen, also wo am Anfang der Neuzeit eigentlich die Kontroversen lagen, dann müssen Sie das Buch durchblättern. Und ich zeige Ihnen mal, wie ertragreich das ist. Also Sie blättern jetzt in das Buch. Und kommen dann auf einmal auf diese Seite und Sie sehen, hey, die 26. Kontroverse geht über die Universalien. Oh, interessant. Und jetzt ist mal wichtig zu schauen, was da genau gesagt wird. Ich habe das also ein bisschen vergrößert. Das ist sehr lehrreich. Also, de universalibus. Und dann geht es weiter. An ta kat olu. Priora sunt singularibus. Also ta katolu, das ist griechisch, das kommt aus Aristoteles und ist wörtlich übersetzt gemäß dem Ganzen. Das ist der Begriff, der Aristoteles für das Allgemeine verwendet. Sie sehen hier schon, wie langsam die Debatte infiltriert wird durch die neue Aristoteles-Texte. Ob also das Allgemeine früher ist, dann den Singularien. Und jetzt müssen Sie wieder zurückdenken, was ich vor zwei Sitzungen gesagt hatte mit dieser Universalie. Vor den Dingen, in den Dingen und nach den Dingen. Ante, in und post. Post, nach wäre die Begriffe. Okay, wir sehen allerhand Menschen und bilden dann einen Begriff Mensch. Das ist also nachher. Aber da könnte sich natürlich fragen, hey, die Menschen sind alle gleich, insofern sie Menschen sind. Also muss es quasi vor diesen Individuen auch eine Allgemeinheit geben. Darüber geht diese Debatte. Also ob das Allgemeine, anta kat olu, ob die allgemeine Dinge, da ist mehr Plural, ob die früher sind als den singularen Dingen. Und jetzt hat man zwei Auffassungen. Die Thesis ist universalia sunt posteriora singularibus, die Universalien sind nach den singularen Dingen, dann geht das so weiter, oder nichts, aut universalia nihil sunt. Die Antithese ist genau das Gegenteil, universalia sunt priora singularibus, die gehen den einfachen Dingen vorab. Und es ist interessant zu sehen, dass beide Male, Sie sehen bei der Thesis schräg gedruckt, de anima textus oder textu acht octavo. Der achte Text vom ersten Buch de anima, ein Werk von Aristoteles. Und Sie sehen rechts auch Aristoteles in Predicamentis, in Postpredicamentis. Das ist die Kategorienschrift. Also Sie sehen hier, wie eigentlich der Text von Aristoteles Anlass bot, die Frage kontrovers zu diskutieren. Es wird aber noch interessanter, wenn wir jetzt mal auf der rechten Seite schauen, weil da wird das zweite Problem mit den Universalien, es sind glaube ich 8 Probleme in total, abgehandelt. An Universale sit ae et pantachu. Ob das Universale immer ist und überall. Und jetzt kriegen wir auch wieder Thesis, Antithesis, Thesis, Universale semper est et ubique. Das Universale ist immer und überall. Die Antithese, wieder ganz einfach, Universalia oder Universa aliquando non sunt. Die sind manchmal nicht und deshalb nicht immer. Aber es ist interessant jetzt zu sehen, was die Begründungen sind, weil dann sehen wir auch den Zusammenhang mit dieser Vorfall auf dem Konzil von Konstanz. Ich gehe mal wieder links. Universa oder die Universalien sunt aeterna, die sind ewig und immer, weil, quia, in quibus sunt, et quando sunt, weil in den Dingen, worin sie sind und wenn sie sind, semper immer habent eandem et perpetuam rationem. Weil der Inhalt ist immer genau dasselbe. Weil wenn ich von X Mensch sage und von Y Mensch sage, meine ich immer dasselbe. Und ich sage also immer dasselbe von den einzelnen Dingen aus. Heute, morgen, gestern, in Freiburg, in Stuttgart, egal wo sie sind. Es macht eigentlich für den Inhalt gar nichts aus, wann es ausgesagt wird oder wo. Das ist, weshalb Aristoteles sagt, dass der Gegenstand von Wissenschaft immer überall derselbe sein muss, und immer gelten solle. Ja? Aber die gegenteilige Position ist Universalia oder Universa singularibus sublatis, also wenn du jetzt die einzelnen Dinge wegholst, amplius non sunt, da sind die weg. Ut rosa, da wird ein Beispiel gegeben, wie die Rose, wie der Begriff Rose, nullus singularibus rosis existentibus, wenn es keine individuelle Rosen mehr gibt, da gibt es auch nicht Rose. Das ist dann nur noch ein kleines Wort. Und Sie sehen, dass der linke Punkt, an der linken Stelle, dass die eigentlich immer dieselbe Ratio haben, das war, was der Pierre Dailly, dieser Bischof von Cambrai, bei Huss anprangerte. Der sagte, wenn du jetzt die allgemeine Universalien, die realistische Universalienlehre hast, gehst du davon aus, dass der Begriff des Brotes immer bleibt, in dem Brot. Also keine Transsubstantiation, sondern nur Konsubstantiation. Verstehen Sie? Ja, ich muss mich entschuldigen, dass das so auf Latein ist. Aber ich habe Ihnen ja mal gesagt, dass bis 1700 die Philosophiegeschichte ja lateinisch ist. Und ganz am Anfang ein bisschen griechisch. Aber im Prinzip ist das lateinische Geschichte gewesen. Und ich kann das nicht ignorieren. Aber wir gehen direkt in die Neuzeit. Warte, bitte.
Ich verstehe immer noch nicht ganz, was dem Huss vorgeworfen wurde, dass das Brot, ich meine, es existieren ja noch weitere andere Brote auf der Welt.
Ja. Nein, der Punkt von Pierre Dailly war, dass es gerade nicht ausgelöscht wurde. Weil das Argument war, Huss, bist du Realist? Und Huss, der noch gar keine Ahnung hatte, was eigentlich auf ihm zukam, der dachte, ja, es gibt ja ehrenwürdige Männer, die das vertreten haben, den heiligen Anselm, den heiligen Thomas, also lass ich mal sagen, ja, ich auch. Und dann hing er, weil dann sagte der Pierre Dailly, aha, wenn du das behauptest, dann sind wir da in dem im linken Feld. Das heißt, dann bleibt also diese Ratio semper et ubique, immer und überall. Kriegst du also das Brot nicht weg, bist du also Konsubstantialist. In der Tat, ja, aber das ist gerade das Problem. Das, aber die Universalie ist eigentlich das, was dem Ding zu dem Dinge macht, also die Substanz des Dinges, Wesen des Dinges. Wie auch Sie, wenn jeden Tag, Sie ändern sich ein bisschen, einige Haare fallen aus, einige, wie heißt das, Zähne, die fallen aus. Und wenn das zweimal passiert ist, dann kommt kein dritter mehr. Insofern ändert sich was, aber sie bleiben immer Mensch. Ja? Also insofern ist es unabhängig von dieser Veränderung. Und so wurde, wurde dem Hus auch vorgeworfen, also die Verwandlung ist, wenn du Realist bist, nicht voll durchgeführt, weil du, das bleiben immer diese Rationes bestehen, diese Universalien bestehen. Ja? Okay, also ich habe Sie jetzt ein bisschen mit Latein gequält, obwohl es ja ganz einfacher Schullatein ist. Aber ich, damit Sie nicht denken, ja, das sind so seine Dinge, da hat er auch mal sein Steckenpferd reiten können. Aber um Ihnen da zu beruhigen, dass es sich tatsächlich doch noch um eine schwierige Frage handelt, die auch heute noch diskutiert wird, habe ich mal folgendes Experiment angestellt. Ich bin in den Philosophers Index gegangen, diese Datenbank, und habe mal folgende Suche durchgeführt. Ich habe genommen Nominalismus oder Realismus. Also ich habe diese beiden Wörter genommen. Ich habe genommen rejected, defended. Nur diese Wörter. Also ich habe entweder rejected oder defended, zusammen mit entweder Nominalismus und Realismus. Und ich habe die Studien genommen, die nach 1960 publiziert wurden. Und jetzt will ich mal von Ihnen wissen, wie viele Werken haben in ihrer Zusammenfassung genau diese Begriffe genannt. Also zum ziemlich spezifisch, ja. Ich spreche nicht über realistische Theorie. Genau in der Zusammenfassung steht Nominalismus, Realismus, rejected, also kritisiert, or defended, verteidigt. Also wo ein Autor öffentlich sagt, ich verteidige eine nominalistische Position oder noch stärker den Nominalismus. Jetzt müssen Sie mal sagen, wie viele Studien? Und das ist nur noch aus dem englischen Sprachbereich. Ja. Fünf? Also, jetzt sag mal. 1000? Also, da muss ich Sie enttäuschen. Also, ich habe so, vielleicht, wenn man die Begriffe noch ein bisschen weicher macht, findet man mehr, aber ich habe hier das gekriegt und ich habe gerade die entscheidende Stelle ein bisschen größer gemacht. Dann sehen Sie, insgesamt 301. Von 1960 bis jetzt, wo nur diese Begriffe stehen. Und Zeitschriftenartikel 248, von denen Peer-Review-Journals, das heißt also bessere Zeitschriften, 203, 30 Bücher, also wovon Autoren ein Buch geschrieben haben und das genau gesagt haben, und Chapter-Titles, oder Chapters von Büchern, 23. Also insgesamt 301. Da kann man doch sagen, dass diese Frage noch immer durch die Philosophie spukt. Und ich gebe Ihnen mal ein, ich habe jetzt zwei Texte ausgesucht. Sie sehen da schon, warte, ich weiß nicht, ob Sie das hier... Das können Sie natürlich nicht lesen, ne? Aber es gibt, Es gibt so einige Bereiche, wo man sieht, dass es eine ganz große Rolle spielt. Das ist zum Beispiel in der Mathematik oder in der Physik und in der Medizinwissenschaft. Ich gebe Ihnen jetzt einige Beispiele. Hier, das sind zwar keine Physiker, aber doch, sagen wir mal so, Wissenschaftstheoretiker, die sich mit den Fragen auseinandersetzen, was ist jetzt eigentlich der Gegenstand einer Ursache, wenn wir von Ursachebeziehungen sprechen. Und Sie wissen, seit Hume war das, ist das ja eine große Frage, ob man überhaupt annehmen darf, dass es so etwas wie notwendige Beziehungen in der Wirklichkeit gibt. Aber diese beiden Autoren halten ein Plädoyer dafür, dass man in der Physik nur sinnvoll also über physische Gegenstände sprechen kann, wenn man also eine realistische Position einnimmt. Sie sehen dann auch, dass der Untertitel dieses Buches ist A Theory of Natural Necessity. Also Notwendigkeit ist nicht nur auf der Begriffsebene, sondern auch auf der realen Ebene. Und wenn wir uns die Inhaltsverzeichnis anschauen, da wird die Debatte, die wir vorhin in diese lateinischen Texte gesehen haben, genau wiederholt: Conceptual and Natural Necessity. Ob Notwendigkeit nur konzeptuell ist oder auch natürlich. Und der große, sagen wir mal, Feind, der hier bekämpft wird, ist Hume, der eigentlich, wo es um Kausalität geht, eine nominalistische Auffassung hat. Er sagt, Ursächlichkeit ist nur ein Gebilde im menschlichen Geiste, wie wir also Regelmäßigkeiten in der Natur beschreiben. Aber ein anderer Bereich, wo diese Debatte noch eine große Rolle spielt, das ist die Medizin. Also, wenn man über Krankheiten spricht, also sind das nur theoretische Konstruktionen oder haben wir die eine Entsprechung in der Wirklichkeit? Ich wollte nur mal sagen mit diesen Beispielen, dass die Debatten, die so dann im 15. Jahrhundert stark geführt wurden, dass die auch für die heutige Auseinandersetzungen noch relevant sind. Weil letztendlich geht es ja immer um dieselbe Frage. So. Ich bin jetzt bei Punkt 4.0. Ich schaue auf die Uhr. Ich habe jetzt meine ausführliche Einleitung zu Ende. Und jetzt will ich, dass wir uns mal drei philosophische Texte anschauen, wo wir jetzt ein bisschen sensibilisiert sind. Und ich werde Sie zeigen, dass diese Debatte schon bei den frühesten Philosophen anfängt. Und das ein schönes Beispiel dafür ist Platons Menon, erster Teil dieses Dialogs. Hier kann man nämlich ganz gut sehen, wie das Problem erstmal gefunden wurde. Weil man muss erstmal sehen, dass es überhaupt so ein Problem gibt. Und dieser Text zeigt sehr gut, dass Sokrates zwar meint, es liege hier ein Problem, aber dass sein Gesprächspartner eigentlich das nicht sieht. Insofern ist das das erste Beispiel einer Kontroverse, wo die beiden Gesprächspartner eigentlich nicht genau wissen, worüber der eine spricht. Und nachdem wir das uns angeschaut haben, gehe ich auf einen Text von Ibn Sab'in, dann sind wir im arabischen Kulturraum. Und ich habe diesen Text ausgewählt, obwohl er ein bisschen konfus ist. Aber ich habe diesen Text ausgewählt, der hat nämlich etwas ganz Lustiges, weil es eine fiktive Antwort ist auf Fragen, die der Staufenkönig Friedrich II., wir sind im 13. Jahrhundert, an diesem Ibn Sab'in gestellt hat. Und der Ibn Sab'im, der fängt erstmal an, den Kaiser da für alles zu beschimpfen, dass er doch so total dumm ist, dass er gar nicht weiß, wie er überhaupt die Fragen stellen muss. Und für uns ist das sehr interessant. Die universale Problematik wird da anhand der Kategorienlehre abgehandelt. Aber dieser Traktat zeigt uns sehr gut also, dass viele der Ambiguitäten mit der Fragestellung zu tun haben. Und das, was uns am Anfang vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, dieses Schema mit diesen drei Niveaus, wissen Sie noch, was ich da an der Wand geworfen hatte? Meine Kunstwerke für diese Vorlesungen. Das kehrt zurück in diesen Text, weil er deutlich macht, dass die Frage immer anders ausfällt, abhängig in welchem Bereich man sich bewegt. Und dann schließlich möchte ich noch einen Text von Wilhelm von Ockham mit Ihnen zusammen lesen, ein Nominalist. Und da geht es genau über diese Frage, wie das jetzt mit Quantität ist. Das ist übrigens ein sehr schwieriger Text, den werde ich dann aber hier auch detailliert vorstellen. Also die Texte stehen alle in Klicks. Sie können das also vorbereiten, wenn Sie wollen. Gehen wir erstmal auf den Text von Platon ein. Festhalten, dieser Dialog, also Menon, geht nicht als solche über die universale Problematik, sondern eher über welche Methode jetzt gefolgt werden muss. Also wie man in der Wissenschaft vorgehen müsse. Aber bei dieser Frage taucht das Problem der Universalien auf. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, dass viele Philosophen würden behaupten, dass also eine Aussage nur wissenschaftlichen Charakter hat, wenn sie eine gewisse allgemeine Form hat. Aber dann ist natürlich die Frage, wo findet man die Entsprechung dieser allgemeinen Form? Und darüber geht das eigentlich. Ausgangspunkt der Frage, die in diesem Dialog abgehandelt wird, ist, was ist jetzt Tugendhaftigkeit? Arete. Und da wird gefragt, ob das lehrbar ist oder nicht. Und Menon, das ist der Gesprächspartner von Sokrates, ein brillanter Philosoph, stellt diese Frage an Sokrates, der dann sagt, dass man, also die Frage, ob jetzt Tugendhaftigkeit lehrbar ist, dass man diese Frage nur beantworten kann, wenn man weiß, was Tugendhaftigkeit ist. Und damit fängt das große Problem an. Später würde man sagen, die Frage, was Tugendhaftigkeit sei, ist eigentlich die Frage nach dem Wesen. Also was ist Tugendhaftigkeit? Die Frage nach der Substanz, was er bei Aristoteles gesehen hatte, die Frage nach der Usia. Und im ersten Teil des Dialogs geht man dann auf die Suche nach dieses Wesen. Und Sokrates ist ein Realist, also der würde sich selbst nicht als Realist bezeichnen, aber ausgehend von den Debatten, die wir bis jetzt gesehen haben, würde man ihn als Realist charakterisieren. Er meint nämlich, dass das etwas ist, das von den individuellen Dingen unterschieden ist und dass die Sichtweise auf den individuellen Dingen lenkt. Also etwas, was dir in der Betrachtung der singularen Dingen steuert. Menon dagegen ist ein Nominalist, nach moderner Sprechweise, denn er geht nur von individuellen Gegenständen aus. Anders gesagt, Sokrates sucht also die objektive Einheit, wo in Menon immer bei der Vielheit hängen bleibt. Ja? Also ich gehe nicht auf diesen Dialog selbst ein, aber holen natürlich nur die für uns relevanten Punkte raus. Und zwei Schritte muss man hier gut unterscheiden für uns. Eins, am Anfang geht die Debatte über Vielheit in den Dingen, die alle unter demselben Begriff gefasst werden, also Vielheit in den Dingen und Einheit des Begriffes. Und in einem zweiten Schritt wiederholt sich dieselbe Figur, aber dann auf der begrifflichen Ebene, nämlich Vielheit der Arten und Einheit der Gattung. Weil letztendlich natürlich die universale Frage immer die Frage ist, Vielheit, Einheit, wenn du jetzt die Vielheit unter einer Einheit greifst, ob diese Einheit eine reelle Entsprechung in den vielen Dingen hat, ja oder nicht. Und das kann natürlich auf der Ebene der Dingen und Begriff, aber es kann auch innerhalb den Begriffen sein. Dass du fragst, ob jetzt, wenn ich einen Gattungsbegriff habe, dass ich von vielen Arten aussage, ob in diese verschiedenen Arten immer dieselbe Gattung quasi steckt, reell. Oder ob das nur unsere Sichtweise ist. Also ich habe diesen Dialog ausgewählt, weil das nach meiner Meinung die beste Einführung in die Problematik ist, weil das auf ganz natürliche Weise geschieht. Also man merkt noch gar nicht, dass man eigentlich in diese Debatte geraten ist. Und gut auf die Rolle von Sokrates achten, denn er problematisiert immer die Selbstverständlichkeiten von Menon. Weil ein roten Faden diesen Dialog ist, dass eigentlich die nominalistische Position die normale ist. Aber wenn du darüber fängst nachzudenken, dann merkst du, vielleicht muss ich Realist werden. Aber das Interessante ist, dass die beiden, nachdem die das dann so mal ein bisschen durchexerziert haben, am Ende die beiden wissen gar nicht mehr, was man jetzt nun eigentlich sein müsse. Und das finde ich das beste Beispiel von einer philosophischen Kontroverse, wo man zwar weiß, was das Problem ist, aber nicht weiß, wie es gelöst werden muss. Platon war ja ein ganz guter Schreiber, wie heißt das, Literator. Also echt genial. Und deshalb müssen Sie, wie gesagt, sehr stark auf die Rolle von Sokrates achten und auch wie Menon darauf reagiert, weil der Sokrates stellt sich am Anfang ein bisschen dumm, als Kontrast zu den Menon, der völlig weiß, was Sache ist. Und man sieht, wie das immer, also wie letztendlich also diese völlige Überzeugung von Menon immer mehr zerbröckelt, bis am Ende der eigentlich gar nicht mehr weiß, was er jetzt wusste. Und da sehen wir hier in diesem Dialog, genau wo es um die Frage Einheit, Vielheit geht, immer zurückkehren. Also der erste Schritt, wir lesen gleich den Text, aber erstmal der erste Schritt. Also Menon ist ein bisschen verwirrt, dass der Sokrates nicht weiß, was jetzt Tugendhaftigkeit oder was Gutsein ist, da es für ihn trivial ist. Und das muss man, die Ausgangsposition muss man sich mal gut überlegen. Er fragt dann Sokrates, wie es eigentlich sein kann, dass der große Sokrates, wo jedermann drüber redet, das eigentlich nicht weiß, wo es doch eigentlich trivial ist, was gut sein wäre. Und das ist eine Schlüsselpassage, weil später Menon zugeben wird, dass er das selbst auch nicht weiß. Und weshalb ist das für Menon trivial? Ich weiß nicht, ob einer den Dialog sich mal angeschaut hat. Weshalb der Menon eigentlich sehr verwirrt ist, wenn der Sokrates sagt, ja, ich weiß nicht, was Gutsein ist. Und der Menon sagt, du weißt du das nicht? Das weiß doch jeder. Und weshalb kann der Menon jetzt sagen, das weiß doch jeder? Weil er immer auf individuelle Fälle von Gutsein schaut. Er sagte, das ist zum Beispiel gut, hier, diese Bank. Die ist zum Beispiel gut. Das ist ein Beispiel von Gutsein. Ja? Du wirst tagtäglich mit solchen Beispielen konfrontiert. Also weshalb muss man da fragen? Okay, wir lesen uns mal die erste Passage. Der Menon fragt dann, das ist also diese Schlüsselstelle am Anfang, aber weißt du wirklich nicht, was Gutsein ist? Und soll ich das von dir auch bei mir zu Hause erzählen? Also der Sokrates wird hier, sagen wir mal, total herausgefordert. Und Sokrates, der greift diese Herausforderung auf und legt noch selbst ein bisschen Holz aufs Feuer, indem er sagt, erzähle nicht nur das, dass ich das also gar nicht weiß, sondern auch, dass ich, wie mir scheint, keinen anderen getroffen habe, der es wusste. Also er will sagen, dass ich das nicht weiß, ist gar nicht so merkwürdig, weil weißt du es, aber der Menon denkt noch, ja, das ist völlig deutlich. Menon, der ist also verwirrt. Hast du denn Gorgias nicht getroffen? Gorgias ist der Lehrer von Menon, als er hier war. Und Sokrates, ja, natürlich. Und der Menon, dann hättest du nicht den Eindruck, dass er es wusste. Also der Gorgias, der muss es doch wohl wissen. Und dann sagt der Sokrates, um ihm zu ärgern, ach, entschuldige, dein großer Meister war zwar hier, aber leider habe ich kein gutes Gedächtnis. Deshalb kann ich jetzt nicht mehr sagen, welchen Eindruck ich damals hatte. Ja, ist das ziemlich harte. Aber vielleicht weiß er, was gut sein ist, und du weißt, was er gesagt hat. Du, der doch ihm so hinterherläufst, dann weißt du es doch. Dann hilf meiner Erinnerung und verrate mir, was er gesagt hat. Oder sag er selbst. Ja, sag er selbst, wenn du willst. Du meinst doch bestimmt dasselbe wie er. Und Menon, der sich noch von gar keiner Gefahr bewusst ist, sagt dann direkt, aber ja, natürlich, ich sage, was er sagt und ich kann es auch sagen, weil es ist ja trivial. Okay, dann geht das so ein bisschen weiter und dann macht Menon an allerhand konkrete Beispiele deutlich, was jetzt Gutsein ist. Das Gutsein des Mannes, das Gutsein des Fraues, das Gutsein des Kindes. Und dann nennt so eine ganze Reihe. Und Sokrates ist dann so ein bisschen verwundert, denn er sagt, hey, was machst du jetzt eigentlich mit diesen unterschiedlichen Formen von Gutheit? Hebst du doch gar nicht hervor, was die in allen jetzt gemeinsam haben. Und das ist doch eigentlich, was du suchen willst, wenn du fragst, was Gutsein ist. Und Sokrates versucht ihm dann, also ihn mit seiner eigenen Frage zu konfrontieren, ihm zu einem Widerspruch zu führen. Er sagte, wenn du mir diese Liste gegeben hast, hast du doch immer nach Gutsein gesucht, weshalb sagst du mir nicht, was es dann sei? Weshalb zeigst du es immer nur an diese Beispiele? Und wir lesen das gleich, aber ich muss noch was sagen. Sokrates geht dann nachher einen Schritt weiter und spezifiziert, was eigentlich diese Einheit sei und gibt dann das Wort Eidos. Er sagt, okay, wenn du das tust, musst du ja eigentlich schon etwas wissen, was du bei den anderen antriffst und aufgrund denen du das Prädikat von diesen verschiedenen Individuen, das Prädikat Gutsein, aussagst. Das musst du mir sagen. Ja, er will eigentlich Menon herausfordern, zu sagen, worauf er eigentlich blickt, wenn er jetzt diese einzelnen Dinge gut nennt. Ja? Und interessant ist, dass der Menon gar nicht versteht, was der Sokrates meint. Und für uns ist das jetzt vielleicht ganz leicht festzustellen. Wir, die ja schon 2000 Jahre Philosophietradition haben und irgendwie wissen, was ein Begriff ist. Aber wenn man nicht trainiert ist, dann weiß man eigentlich gar nicht, was das ist. Erinnern Sie sich noch, als ich diese Liste gemacht habe mit diesen drei Niveaus? Ich habe dann nachher mal bei den Tutoren nachgefragt, ob das in irgendeiner Weise angekommen war. Und dann stellte sich heraus, dass vor allem dieses dritte Niveau, dieses Absolute, sehr schwierig war, sich vorzustellen. Aber das ist genau, was der Platon eigentlich, oder der Sokrates, eigentlich rausstellen will. Er sagte, wenn du jetzt X gut nennst, dann denkst du doch an etwas. Nicht an einen konkreten Gegenstand, sondern an einen Begriffsinhalt. Und der musst du mir jetzt mal zeigen, welcher das ist. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt dir diesen Dialog. Weil ein Nominalist, ein echter Nominalist würde sagen, so etwas gibt es gar nicht. Das sind nur Rekonstruktionen, die du nachher machst, nachdem du dich die Dinge angeschaut hast. Aber Sokrates will genau das Umgekehrte. Er will quasi das Universale vor den Dingen. Ja, wir schauen uns mal diese Passage an. Also der nochmals, das ist lustig geschrieben, weil der Menon hat jetzt eine ganze Menge Typen von Gutheit, hat Gutheit der Frau, Gutheit des Mannes, Gutheit des Kindes, und dann repliziert der Sokrates so: Ach, ich scheine ja enormes Glück zu haben, ironisch, denn obwohl ich nur ein Gutsein suchte, finde ich nun einen ganzen Schwarm von Gutsein, der sich bei mir niedergelassen hat. Also er sagt eigentlich, hey, wir sind eigentlich genau in der anderen Richtung gegangen. Aber um beim Bild des Schwarmes zu bleiben, wenn du auf meine Frage, was das Wesen der Biene ist, also die ist, was jetzt das Wesen der Biene ist, geantwortet hättest, dass es viele und verschiedene Arten gäbe, was würdest du antworten, wenn ich weiter fragte, sind sie nun, wie du sagst, viele und verschiedenartig und unterscheiden sie sich darin, dass sie Bienen sind, oder unterscheiden sie sich darin gar nicht, aber in einem anderen Dinge, wie zum Beispiel im Aussehen oder Größe oder dergleichen? Sag, was würdest du auf eine solche Frage antworten? Und interessant ist, dass der Menon jetzt das Problem zwar ganz gut versteht. Er sagt, ich würde darauf antworten, dass sich die eine von der anderen natürlich nicht darin unterscheidet, dass sie Bienen sind. Ja, kann man nachvollziehen. Ne? Sokrates, wenn ich nun darauf sagte, dann gib mir genau das an, worin sie sich nicht unterscheiden, sondern worin sie alle gleich sind. Was würdest du dann nennen? Sicher könntest du mir etwas sagen. Und der Menon noch immer ganz gut gelaunt. Ja, natürlich. Sokrates geht weiter. Dann mach es doch auch genauso mit den Arten von Gutsein. Wenn es auch viele und verschiedene Arten gibt, das hat er sich ja gezeigt, weil die hat er ja aufgeführt, haben sie doch alle ein und denselben Grundcharakter. Das ist dieses griechische Eidos. Durch den sie gut sind. Also das Wesen eigentlich. Darauf sollte der Antwortete schauen. Das ist also das mit diesem dritten Niveau, das wir damals auf diesem Bild gesehen hatten. Wenn er dem Fragenden erklärt, was denn Gutsein sei. Oder verstehst du nicht, was ich meine? Jetzt ist interessant die Antwort. Ich glaube schon. Allerdings bekomme ich das, wonach du fragst, irgendwie nicht so in den Griff, wie ich es möchte. Weil er natürlich die konkreten Dinge, die kriegt er gut in den Griff. Aber wenn er jetzt auf etwas schauen muss in einem Bereich, ja, wo befindet sich das? Das ist unklar. Dann ist es nur natürlich, dass er sagt, ich weiß nicht, wo sich das befindet. Und warte, ich muss mal auf diese Uhr. Ich habe noch 10 Minuten. Stimmt das? Okay, danke. Und in einem weiteren Schritt, ich habe ja gesagt, wir hatten bis jetzt die Dinge und der Begriff, und jetzt versucht er das auf eine abstraktere Ebene, also wo es geht um Gattung und Arten, weil man da natürlich wieder dasselbe hat. Weil wenn ich frage, was ist jetzt Gutsein, da könnte ich verschiedene Typen von Gutsein geben, die allem unter dem Gattungsbegriff des Guten oder des Gutsein fehlen. Wie zum Beispiel gerecht sein oder tapfer sein. Alle bestimmte Formen von Gutsein. Aber dann wiederholt sich natürlich die Problematik. Okay. Ja, ich versuche ein bisschen Dalli zu machen, sodass wir das heute noch fertig kriegen. Also jetzt wiederholt sich das selber auf der Begriffsebene. Doch, sagt Menon, gerecht sein ist nämlich gut sein. Weil er gibt jetzt begriffliche Beispiele. Er sagt, okay, gib mir mal ein Beispiel von gut sein, sagt er, gerecht sein. geht Sokrates weiter, ist gut sein schlecht, ist es gut sein schlechthin, also gerecht sein, oder eine Art von gut sein? Und jetzt sehen Sie, wie das der Menon, der versteht das eigentlich nicht, weil auf diese Begriffsebene sich bewegen, das ist er gar nicht gewohnt. Sagt Sokrates, okay, wie bei irgendwas anderem. Ich könnte zum Beispiel sagen, Rundheit sei eine Art Figur, nicht einfach Figur, weil es gibt ja Figuren, die nicht rund sind. Ich könnte es deshalb so sagen, wie es auch, weil es auch andere Figuren gibt. Also Figur ist der Gattungsbegriff und Rundsein ist ein Artbegriff. Aber quadratisch wäre auch ein Artbegriff unter Figur. Menon, da sagst du richtig. Demnach sage ich auch, dass es nicht nur gerecht sein, sondern auch andere Arten von Gutsein gibt. Natürlich, jetzt fängt Sokrates seine Attacke wieder an. Sag mir doch welche. Weil ich dir ja auf dein Bitte hin andere Figuren nennen könnte, so nenne du mir auch andere Arten von Gutsein. Okay, ich finde, tapfer sein ist ein Gutsein, besonnen sein, weise sein, großzügig sein und noch vieles andere ist es auch. Also er geht wieder in die Vielheit, worauf Sokrates sagt, ups, jetzt ist uns wieder dasselbe passiert. Wir haben wieder viele Arten von Gutsein gefunden, obwohl wir nur eine suchte, wenn auch auf eine andere Weise als jetzt. Das eine aber, das sich durch alle durchzieht, können wir nicht herausfinden. Und er sagt Menon, ich kann einfach nicht, was du forderst, ein einziges Gutsein über alle andere fassen, so wie in den anderen Fällen. Also Sie sehen, er wird immer nervöser. Und jetzt kommt eine Passage. Das ist eigentlich eine kruziale Passage, weil der Sokrates hier, das, was ich auch in der Vorlesung immer versuche deutlich zu machen, er konfrontiert ihn mit das Problem des sinnvollen Fragens. Der sagt eigentlich, wenn du die Frage schon gestellt hast, hast du eigentlich schon eine Antwort gegeben. Du musst, wenn du schon ein allgemeines Prädikat verwendet hast, hast du schon eine Antwort gegeben. Du musst eigentlich wissen, was du tust. Also der Philosoph, der begründet ja Sprechen über die Wirklichkeit, der muss das explizit machen. Das ist, was Sokrates hier von ihm fragt. Was ist das nun, was diesen Namen Figur hat? Also er sucht wieder das eine. Versuch es zu sagen. Wenn du nun dem, also er sagt, du kannst jetzt nicht mehr fliehen. Wenn du nun dem, der solche Fragen zu Figur und Farbe, weil da kannst du natürlich dasselbe stellen, sagt es, Mensch, ich verstehe einfach nicht, was du willst, wenn du fragst, also was ist das eine, und weiß auch nicht, was du meinst, würde er dann nicht verwundert sagen, du verstehst nicht, dass ich das suche, was bei allen diesen das Gleiche ist? Oder könntest du in diesen Fällen nichts antworten, wenn dich jemand fragte, was ist bei dem Runden, Gerade und anderem, das du Figur nennst, dasselbe bei allen? Versuchen es zu sagen, damit du ein wenig in Übung kommst für die Antwort auf das Gutsein. Und hier streckt Menon die Waffen. Nein, sag du es, Sokrates, weil er das nicht kann. Sie sehen dann, dass der Sokrates langsam dann die Initiative nimmt. Aber das führt auch zu nichts. Und dann kommen wir an der letzten Passage. Damit ist eigentlich der erste Teil dieses Dialoges zu Ende. Ach, Sokrates. Schon bevor ich dich traf, habe ich gehört, dass du selbst nie weiter weißt und so bewirkst, dass auch die anderen nicht weiter wissen. Genauso kommst du mir jetzt vor. Du behext mich, gibst mir Zaubermittel und sagst deine Sprüche so, dass ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. Wenn ich mir einmal einen Scherz erlauben darf, ich finde, du bist in jeder Hinsicht äußerlich und auch sonst wie ein Zitterroggen. Dieser platte Meeresfisch, er hatte ja so eine platte Nase, jedes Mal, wenn sich ihm einer nähert und ihn berührt, betäubt er ihn. Und ich finde, du hast so etwas mit mir gemacht. Ich bin nämlich wirklich an Mund und Seele betäubt und weiß nicht, was ich dir antworten soll. Obwohl ich schon unzählige Male vor etliche Leute verschiedene Reden über das Gutsein gehalten habe und wie ich fand, ganz gut, kann ich jetzt nicht sagen, was es überhaupt ist. Im Übrigen finde ich, und jetzt sehen wir genau das, was wir auch in 1425 sahen, im Übrigen finde ich, du bist ganz gut beraten, nicht die Stadt zu verlassen oder fortzusegeln. Denn wenn du so etwas als Fremder in einer anderen Stadt machest, würdest du wohl als Hexer verhaftet. Okay, bis zum nächsten Mal.